Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Dr. Stefan, Mr. Ralf, die ja? Frau Schneider, mit der habe ich heute gesprochen.
Ach, die Grundschullehrerin.
Die Klassenlehrerin. Die hat,
ach,
ja, ja, und die hat gerade drei,
schon gehabt, ja,
drei Kinder aus der Ukraine bei sich in der Klasse und hat jetzt aber keine Bücher für die in der Schulbibliothek. Da gibt's ja nichts. Jetzt hat, die,
okay,
hat sie gefragt, was kann man machen? Wo kriege ich Bücher her?
Ja, stimmt, die hat eigentlich eine ganz schöne Klassenbibliothek.
Ja, ja.
Das haben nicht viele, aber.
Nee, das hat die, glaube ich, vor 10 Jahren eingerichtet. Das war eine ganz tolle Sache. Das sind gar nicht so klein. Das sind, glaube ich, auch über 100 Bücher drin.
Ja, schon, aber kann ja. ich schon verstehen, wenn da halt Kinder in der Klasse sind, die mit der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben. So viele fremdsprachige Bücher gibt's nicht und ukrainisch ist, glaube ich, jetzt auch sehr selten.
Wüsste ich gar nicht. Aber was gut geht, das sind diese sogenannten Silent Books.
Also das sind Bücher ohne Text.
Textlose Bücher, also, ja. Und die erzählen die Geschichte sozusagen anhand von Bildern und da gibt's wahnsinnig gute, zum Beispiel Zoo. Ist so ein wunderbares, oder es gibt auch welche mit, sag ich mal, wenig Text, so ein Klassiker ist mit dem Gorilla, Peggy Radmann, der Gorilla, wo dann alle in den Zoo gehen und dann folgen die ihm alle danach. Gute Nacht Gorilla, so heißt das bei Moritz Verlag.
Ja, oder Wimmelbücher funktionieren ja auch hervorragend.
Ja,
Wimmelbücher sind
die,
ja auch.
Die Rotraud Susanne Berner, dieses Wimmlingen, Frühjahr, Sommer und so weiter.
Genau.
Wobei, dann müsste man gucken, in der Grundschule, das würde ich jetzt nicht fürs Grundschulalter, da gibt es dann eher die Gute Nacht Gorilla geht oder mit dem Zoo von Freies Geistesleben geht gut. Sommer war auch eins, ich glaube, ist das, weiß ich gar nicht, welcher Verlag. Also da gibt es einige und diese Textlosen, die eignen sich gut. Da gibt es auch viele, die sind auch so für gerade für Achtjährige, Neunjährige, die sich dann erst so erschließen, auch vom Alter her. Da haben wir doch, jetzt wir müssten mal gucken, wir haben doch hinten noch im Lager, da haben wir einige. Aber wir könnten, pass mal auf, da machen wir so Riesling, machen wir mal die zwei Riesling-Kiste frei und dann, Kai, dann packst du einfach mal zwei schöne Kistchen, würde ich sagen, mit denen Textlose.
Und dann geben wir das der Frau Schneider, dann kann die ja die Bücher mit in die Klassenbibliothek einfügen und dann hat sie da erstmal was.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt mittlerweile auch schon Verlage, die sich gerade sehr
das
engagieren
stimmt.
und sagen, wir gucken, dass wir Bücher auch in Ukrainisch übersetzen.
Moritz druckt gerade, genau. Der Moritz Verlag druckt die 5000 Stück gerade.
Und bei Carlsen gibt es eine Reihe Pixies mit in Ukrainisch. Auch gerade.
Also eins zumindest, oder ja, gibt's. Ja, also da passiert jetzt einiges, wo Verlage das machen. Wir müssen überhaupt mal fragen, wir könnten wir den mal fragen und
Gerstenberg wäre doch vielleicht
die,
eine gute
genau,
Idee.
Die Daniela Filthaut, die haben wir doch in Bologna, die hat doch wahnsinnig viel da gemacht. Die könnten wir doch fragen. Die hat doch ganz viel versucht anzuleihen, wie weit, was da jetzt geschehen ist und so weiter.
Dann lass uns die doch mal anrufen.
Die Daniela,
ist doch eine
das ist eine tolle Idee.
Na, da rufe ich gleich mal an.
Hallo, hier ist Daniela Filthaut vom Gerstenberg Verlag. Bin ich mit der Kinderbuchpraxis verbunden?
Richtig, genau. Hallo Daniela,
wunderbar.
Schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Tag.
Hier ist es wunderbar bei uns gerade vom Wetter her, eigentlich sonnig. Und ich habe gehört, in Hildesheim, da würde jetzt in dieser Woche der legendäre tausendjährige Rosenstrauch würde blühen.
Ja, das tut er gerne um die Jahreszeit und er hat auch nach 1000 Jahren auch den letzten Winter überlebt. Und
unglaublich.
Er blüht wieder.
Mhm. Also das ist ja fast ein bisschen symbolisch, oder? Also für diese schweren Zeiten, dass es irgendwie immer weitergeht.
Ja,
Finde ich.
Jeden Fall.
Und deswegen so gesehen.
Also für viele, die nach Hildesheim kommen, ist es tatsächlich auch ein Wallfahrtsort, weil er eben genau das verspricht, dass Erblühen auch eben nach der Zerstörung des Domes und des Krieges im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das Blühen und das Aufblühen der Natur ist immer wohltuend für die Seele. In welche Zeiten auch immer.
Und der Verlag sitzt ja sozusagen mitten in der Stadt, also ist ganz zentral. Und ist auch schon ein altehrwürdiger Verlag, der auch schon einige hundert Jahre, glaube ich, auf dem Buckel hat.
Ja, noch 200 und etwas. Ne? Ja. Wir haben vor einigen Jahren 225-jähriges Jubiläum
gefeiert. Ist schon etwas. Und du hast ihn sozusagen etwas modernisiert und auf drei Säulen gestellt, würde ich jetzt mal so sagen, von außen drei Säulen. Da ist natürlich, das erste ist schon immer das, was jeder kennt, wenn man irgendeinen fragt, das Kinder- und Jugendbuchsegment, die kleine Raupe Nimmersatt, Erik Kahle. Gibt es irgendeinen, der den nicht kennt? Ich glaube nicht. Also das ist nach wie vor...
Ein Klassiker, der in jedem Kinderzimmer, in jeder Kita, in jeder Krabbelgruppe garantiert
seit
zu finden.
Generationen.
Genau, ja. Genau.
Ich habe ihn selbst auch, habe ihn selbst auch gehabt.
Ja, also es ist einfach...
In der Erstausgabe. Mhm.
In der Erstausgabe, es geht durch. Es geht durch.
Erstauflage, ja.
Ja.
Dann gibt es das Erwachsenenbuch bei Gerstenberg. Auch das ist alles mögliche, Kochbücher, Sachbücher.
Kulinaria sozusagen, genau. Englische Gärten, Fotokunst, Tapete. Ich fand dieses Tapetenbuch so wahnsinnig interessant. Und dann... weil da gibt's auch giftige Tapeten, das wusste ich gar nicht. Aber und dann Papeterie, das hast du auch neu etabliert, wunderschöne, auch mit afrikanischen Mustern teilweise.
Also ja, seit einigen Jahren sozusagen immer flankieren zu den Themen, die wir im Erwachsenenbuch bespielen, gibt's da noch was Schönes zum Mitnehmen obendrauf.
In der Kinderbuchpraxis stürzen wir uns natürlich auf das erste Segment und aus aktuellem Anlass sind wir auf dich gekommen, weil du sowohl russischsprachige Künstler als auch ukrainischsprachige Künstler in deinem Programm hast, in Übersetzung natürlich. Und jetzt ist gerade ja beim Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Ist das Sehen? Ja. Von Romana Romanyshyn und Andrei Lesev.
Genau.
Das zweite Buch, da gab es auch schon das Buch Hören, ein sehr aufwendig gestaltetes und sehr attraktives Sachbuch rund um diese Fähigkeit, rund um alles, was man dazu wissen kann und wissen muss. Ganz interessant, auch auf der Nominierungsliste ist auch ein russisches Sachbuch nominiert. Also da findet ja schon das statt, was wir eben gerade auch für den Gerstenberg Verlag angesprochen haben. Da sind zwei Dinge beieinander, die im Augenblick in der Weltgeschichte nicht zueinander passen. Das ist sicherlich eine sehr schwierige Situation.
Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite auch eine, die klar macht, ob und in welcher Form man Position beziehen möchte. Also wir haben uns natürlich unglaublich gefreut über die zwei Nominierungen, zwei Sachbücher, deren Künstlern wir höchste Wertschätzung entgegenbringen und haben uns auf unser traditionelles Abendessen gefreut, ob man nun einen Preis bekommt oder nicht, mit allen Nominierten und ihren Verlagen. Und plötzlich war dann da der Krieg. Und plötzlich war das alles offen. Und plötzlich musste man Position beziehen. Und ich habe sehr schnell an der Stelle Position bezogen und habe gesagt, die volle Solidarität und Unterstützung gilt natürlich unseren ukrainischen Künstlern und ihren Verlagen, ganz klar. Aber wir haben auch Auge und Anteilnahme zu unseren russischen Künstlern und ihren Verlagen, die zum Teil auch das Land schon verlassen haben, die zum Teil öffentlich unter höchster Gefahr, wie man ja aus den Medien weiß, protestiert haben gegen diesen Krieg, den man nicht so nennen darf. Und es ist völlig klar, dass sozusagen man nicht eingleisig die Dinge betrachten kann in dieser Welt, sondern differenziert. Und auch diesen Künstlern geht eben unsere Solidarität. Und umso mehr bildet sich das ab in den Nominierungen des Jugendliteraturpreises. Und andererseits ist es natürlich auch für uns so gewesen, dass der Beginn des Krieges für uns nicht nur eine furchtbare Nachricht war, wie für die meisten von uns, und auch unfassbare Nachricht, auch mit unfassbaren Bildern, die wir ja seit Jahrzehnten in unserer Nähe nicht mehr kennen, sondern er hatte sofort auch ein Gesicht, nämlich das Gesicht unserer Künstler und die Sorge um unsere Künstler und ihre Verlage. Und dann rückt das Ganze nochmal ein bisschen näher als über diese Dauerschleife der Bilder in den Nachrichten.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass der Mensch im Vordergrund steht oder die Menschen, wie du sagst, dass man durchaus eben auch von einer sogenannten doppelten Solidarität sprechen kann oder sollte und immer die jeweiligen Autoren, Autorinnen, Illustratoren, Illustratorinnen auch sehen muss und dass die nicht sozusagen hinter einer Nationalität verschwinden.
Aber das ist natürlich auch eine Diskussion, die jetzt an vielen anderen Kulturinstitutionen geführt wird, dass Bilder abgehängt werden von russischen Künstlern oder dass auf den Spielplänen Aufführungen von russischen Musikern nicht mehr stattfinden. Also diese Diskussion wird ja auch geführt. Also das ist ja schon auch ein ganz schwieriger Umgang, den Einzelne anders handhaben als andere.
Also ich finde das ganz schwierig und am Ende des Tages stellt sich halt die Frage, darf Kultur nur nach einer Gesinnungsprüfung stattfinden? Und wer führt die durch?
Genau, welche Kriterien, wer führt sie durch? Und man muss eigentlich immer gucken, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, wie man bei uns so gern sagt. Ne?
Absolut. Also wir halten bei uns die Kanäle offen und aus guten Gründen. Wir kennen auch die Überzeugungen und kennen auch die Repressalien und zum Teil auch die Fluchtwege auch unserer russischen Künstler. Und wir sind ihr deutscher Verlag und deswegen.
Du bist ja mit all deinen Autoren und Illustratoren, Illustratorinnen in Kontakt, so eben auch mit Romana Romanichin und Andrei Lessiv. Wie geht's denen momentan? Das sind ja schwierige Bedingungen überhaupt. Ich glaube, sie sind erst in die Karpaten, glaube ich, geflohen und sind aber wieder zurückgekehrt nach Lviv, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie vorher in Lviv waren oder in aus Kiew, das weiß ich jetzt gar nicht.
Also die beiden leben und arbeiten in Lviv, sind zwischenzeitlich tatsächlich in die Karpaten geflohen, sind wieder zurück, versuchen ein einigermaßen normales Künstlerleben zu leben, mit der ganzen Anstrengung, die darauf liegt und der Angst und des Gehens in den Keller und der Sirenen und ist Lviv ja der Ort, der auch zum Fluchtpunkt geworden ist für viele innerukrainische Flüchtlinge, aber auch der Ort, die dann über die Grenze Richtung Polen fliehen. Also das ist alles immer jeden Tag präsent und sie sagen mir immer, das Arbeiten hilft ihnen, auch wenn es so schwer fällt, auch wenn manchmal der Stift in der Hand zittert, weil man so Angst hat, weil man so angefasst ist, weil man so gar nicht weiß, wie das alles gehen soll. Und gleichermaßen sagen sie aber auch, dass der Kontakt zu ihren ausländischen Verlagsleuten, es tut ihnen so gut, die Solidarität tut ihnen so gut, die Unterstützung tut ihnen so gut, das Sprechen, das Interview geben, das E-Mail schreiben, auch mit vielen anderen Medien. Und sie hoffen eben sehr, 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 dass wir uns in Frankfurt auf der Buchmesse alle wiedersehen und dann am Freitagabend zusammen an einem Tisch sitzen und ja, vielleicht sogar ein Ende dieses Albtraumes und den Jungen Literaturpreis sagen können.
Gab es denn für die beiden nicht die Option oder den Gedanken zu sagen, wir verlassen die Ukraine? Kam das nicht in Frage?
Das kam für sie nicht in Frage, weil sie sich als Paar nicht trennen wollten. Mhm. Weil das hätte bedeutet, dass Andrei im Land bleiben muss, weil ja die ukrainischen Männer nicht ausreisen dürfen.
Und wahrscheinlich auch die Familienzusammenhänge. Man verlässt ja dann auch gleichzeitig die Familie, die Eltern, Großeltern, all das. Das sind ja man geht aus bestimmten.
Ja, die Familien sind natürlich auch da und ich meine, Flucht ist ein unglaublich großer Schritt und wird glaube ich, in allen, in auf der ganzen Welt bis zum letzten Moment hinausgezögert. Erst dann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, fliehen Menschen und lassen alles zurück und ihre Bindung und den Ort, wo sie leben. Und das gilt natürlich in ganz anderem Ausmaß für den Osten der Ukraine und wo natürlich Flüchten einfach bedeutet, am Leben zu bleiben. Ne?
Ist denn da innerhalb der Ukraine jetzt auch unter den Künstlern, die dort noch leben und arbeiten, gibt es da auch den Austausch? Ist man da auch intensiv miteinander im Gespräch und hört da auch, wie diejenigen, die jetzt weiter im Osten leben oder im Südosten, wie es denen geht, wie die damit umgehen müssen?
Also ich denke, die sind alle gut vernetzt, auch nach Deutschland hinein. Also auch zum Beispiel alle die auch in der Ausstellung gehängt sind, die im Moment im Bilderbuchmuseum in Troisdorf ist. Also diese Pictorec-Ausstellung Bilder gegen den Krieg. Da passiert ganz viel auch in der Vernetzung der Künstler untereinander, aber natürlich sind auch manche sind dann verschollen und man weiß gerade nicht, wo sie sind. Aber das ist eine junge digitale Generation, die sich dann auch wiederfindet, über die Verwerfung von Flucht hier hinaus.
Ich habe auch von ukrainischen Verlagen gelesen, wo es wirklich sehr, sehr schwer ist überhaupt, weil teilweise eben auch es gibt Angriffe, es gibt Bomben, die fallen, wo man schauen muss, wo hat man seine Lagerbestände, also die Bücher, bei einigen, wo dann zwei Lagerhallen brennen und die man schon, also dann, da weiß man schon, damit kann man nichts mehr anfangen. Andere, die Bestände sozusagen weiter transportieren, andere, die angefangen haben, sich sozusagen wo auch immer im Land zu verteilen und dann via eben Internetverbindungen zueinander zu finden, um als Verlag weiter zu arbeiten, zu produzieren. Welche Informationen hast du da von den Partnerverlagen, mit denen du auch sonst so zusammenarbeitest?
Also die Bedingungen sind ungemein schwierig, aber dadurch, dass die Welt der Bücher ja auch so international ist, können natürlich die ausländischen Partner auch helfen, also indem sie ukrainische Bücher veröffentlichen, wie wir das tun. Dann gibt es Kollegen, die ukrainische Bücher auf Ukrainisch in Deutschland veröffentlichen und sie zur Verfügung stellen, damit die geflüchteten Kinder hier auch etwas haben. Also da gibt es ganz viele Wege, aber natürlich ist der Alltag des Publizierens, so wie wir ihn hier in Deutschland kennen, in der Ukraine vorbei, so wie das für alle anderen Gewerke eigentlich auch geht. Es ist nichts mehr normal und man muss andere Wege finden. Es werden aber Wege gefunden und es sind auch zum Teil schon Bücher aus der Ukraine herausgeholt worden, damit sie eben hier in Deutschland vertrieben werden. Also da ist ganz viel Kreativität und Kraft da und Überlebenswille. Es wird auch zum Teil aus dem Keller herausgearbeitet, weil man es im eigentlichen Wohnhaus nicht mehr tun kann. Ich bewundere das sehr und ich denke allen Verlagsleuten und Künstlern und Künstlerinnen gilt tatsächlich die Solidarität unserer Buchbranche, so wie ich das sehr schnell und sehr früh auch schon gesagt habe. Wir sind, glaube ich, aufgefordert als Buchbranche, diesen Künstlern und diesen Verlagen Raum und Platz und Gesicht und auch die Möglichkeit zu geben, weiterhin präsent zu sein. Deswegen, du hast ja großen
Anteil auch an diesen Ideen sozusagen, wie man helfen kann. Du bist extra nach Bologna eigentlich gefahren. Das war Antrieb für dich, um zu schauen, was kann man tun, was kann man machen. Und du hast ja schon einiges jetzt auf die Beine gestellt.
Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Eselsohr, mit einem Plakat oder einem Poster, was beigelegt war. bei denen eben die genannten Künstler auch ihren Anteil hatten.
Das war so eine ganz, ganz schnelle, kleine, spontane Aktion. Bereits in den ersten Tagen nach Beginn des Krieges, wo wir gesagt haben, wir machen ein Solidaritätsplakat und auf der Rückseite weisen wir auch auf die Möglichkeit hin, wie man helfen, spenden kann und weisen auf andere Aktionen hin. Inzwischen ist ganz, ganz, ganz viel passiert im Kollegenkreis. Was mich besonders freut, ist, ich habe in Bologna auch mit den Verantwortlichen der Frankfurter Buchmesse gesprochen und inzwischen gibt es da die Zusage für einen kostenlosen Stand auf der Buchmesse für ukrainische Verlage und eben auch für die Ausstellung, die im Moment in Troisdorf ist, die wir dann auch mit Material zu verkaufenden Postkarten unterstützen. Das wird federführend unterstützt von Ute Wegmann. Also da passiert
von Deutschlandfunk, Deutschlandradio.
Ja, genau. Danke für den Zusatz, genau. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, jetzt neben anderen Geschichten, die laufen, zu sagen, wie können wir diesen Künstlern und Verlagen ein Forum bieten, sodass sie, wenn hoffentlich der Krieg bald vorbei ist, wieder anfangen können zu arbeiten. Und da ist natürlich die Buchmesse die eher allererste Adresse an die.
Und es geht ja auch um die Verlage, dass die sozusagen, gerade weil es jetzt so schwer ist und weil Absatzmärkte fehlen und weil nicht so schnell gedruckt werden kann, weil einige Druckereien zerbombt sind und so weiter, um das Größtmögliche trotzdem irgendwie rauszuholen, um Stabilität zu geben, indem man bewusst nicht einfach eine Spende irgendwo hingibt, sondern man kauft, ja, also Verlage kaufen Lizenzen, drucken, sodass, oder es wird sogar in der Ukraine, wenn möglich, gedruckt, also sodass es ein ganz scheinbar normaler Handel ist, wo den ukrainischen Verlagen aber eben ja ihr Geschäft, dass sie es weiter betreiben können, dass sie eine gewisse Sicherheit haben, dass überhaupt was geht.
Ja, natürlich, das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe. Wir sind ja als Buchbranche sehr international aufgestellt. Und wenn es jetzt sozusagen Lizenzen gibt aus aller Welt, auch wenn die ausländischen Verlage diese Bücher selber drucken, spült das natürlich Geld wieder zurück zu den Verlagen, aber auch zu den Künstlern, die natürlich an jedem Buch beteiligt sind und sein sollten. Das hilft natürlich sehr. Und umso mehr ist es eben sehr wichtig, das Angebot der ukrainischen Verlage sichtbar zu machen, damit sie dann in Frankfurt, wenn möglich, eben weiterarbeiten können und auf dem Weg, auch wenn jetzt in der Ukraine selbst der Markt zusammenbricht wegen des Krieges oder nicht mehr der ist, der vorher ist, dass sie eben weitermachen können und dass auch ihre Künstler weiterarbeiten können.
Es sind ja auch viele Kinder mit ihren Eltern oder, ja, man muss ja sagen, vor allem mit ihren Müttern geflohen und sind jetzt in den Nachbarländern. Auch in Deutschland sind viele angekommen und auch da hat sich ja die Verlagsbranche durchaus schon engagiert. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, so eine Verbindung herzustellen zwischen den ukrainischen Verlagen, den Büchern, die dort erschienen sind, und den Kindern hier? Da ist ja jetzt ein bisschen die Verbindung abgeschnitten, weil so einfach originalsprachliche Bücher aus der Ukraine wird man hier nicht bekommen.
Was aber ungemein wichtig ist, ich hatte gerade vorhin mit der Buchhändlerin Tanja Eger von Max und Moritz in Baden-Baden gesprochen, die eben auch jetzt Welttag des Buches viele Veranstaltungen hatte dann in Schulen und sie sagte, ja, dass wenn die ukrainischen Kinder, die eben in den Klassen sind, für die es ja anfangs jetzt sehr schwer ist, weil sie die Sprache eben nicht verstehen und es einige Fächer gibt, wo das besser ist, aber bei anderen halt schon schwerer und wo sie probiert oder sie hat das schon jetzt initiiert, dass sie mit dem Peter Hammer, einem Vertreter von Peter Hammer, 12 verschiedene Titel aus der Ukraine sukzessive kommen hat und in ihrem Laden sozusagen verkauft und die dann entweder dahin bringt oder Andere können das auch tun. Und wie gut das ist sozusagen oder wie wichtig ist, dass diese Kinder dann plötzlich Lesestoff haben, dass es auch wieder Teilhabe eben ist, Teilhabe am Miteinander.
Ja, Lesestoff, aber auch Beschäftigung in einer ungewohnten, bedrohlichen Umgebung, die eigene Sprache nicht versteht. Das ist für Kinder wirklich eine schwierige Situation. Und Bücher, das wissen wir ja, Bücher sind immer gut für die Seele. Das hilft auch. Das haben wir auch während Corona gemerkt, dass Bücher so gut durch eine Krise helfen können. Auch da gibt es ganz viele Aktionen. Es gibt inzwischen ukrainische Bücher auf dem Markt. Das Barsortiment Libri hat in der Ukraine Bücher geholt und nach Deutschland gebracht, die können Buchhändler jetzt auch bestellen. Dann gibt es aber auch natürlich
Umbreit auch.
Umbreit inzwischen auch, also sozusagen unsere Großhändler, ne, ja, für das zuhörende Publikum. Aber es gibt natürlich auch Aktionen digital. Das haben wir auch ganz schnell gemacht, dass wir gesagt haben, Rotraud Susanne Berners Wörterwimmelbücher bieten wir auf Ukrainisch an, aber wir bieten sie auch auf Russisch an. Da kann man sich die Wörterlisten runterladen. Das kostet dann auch nichts, wenn man das deutsche Buch hat. Das ist dann auch gut für Institutionen. Das haben wir schon 2015 gemacht und haben das auf Arabisch angeboten. Ähnliches machen ganz viele Verlage inzwischen auch. Es gibt eine Aktion vom Überreuter Verlag, der gesponsert von den Rotariern Berlin ein Wörterbuch in Berlin verteilt hat. Wir haben über das Pressenetzwerk der AVJ auf Aufruf gemacht und haben gesagt, bitte spendet textlose Bilderbücher, Malbücher, Beschäftigungsbücher, die sozusagen noch nicht der Sprache bedürfen. Und die haben wir über Lesart in Berlin verteilt oder aber auch für über den Bayerischen Bibliothekenverband. Also da gibt es ganz viele Aktionen und auch immer wieder Bücher in ukrainischer Sprache aus den Programmen der deutschen Verlage, die dann kostenfrei verteilt werden vor Ort. Aber es gibt auch die Aktionen, da ist sozusagen Adopt a Ukrainian Book, das Leuchtturmprojekt von Markus Weber vom Moritz Verlag, der gesagt hat, ich kaufe eine Lizenz von einem ukrainischen Verlag, ich produziere es in Deutschland und ich vertreibe es mit einem ganz normalen Ladenpreis über den Buchhandel. Also da gibt es ganz viele Wege, die eben zum Teil Spenden an Flüchtlingskinder sind, aber auch ganz normale Dinge über den Buchhandel. Es gibt zweisprachige Angebote. Die Sprachverlage haben viel gemacht, Weber. Da ist jetzt viel, viel, viel in Bewegung, sodass ich das eigentlich gar nicht alles aufzählen kann. Und ich finde das ganz großartig.
Also für die, die nicht unbedingt jetzt mitschreiben wollen, können nochmal auf börsenblatt.net, fällt mir da gerade ein, unter dem Artikel So hilft die Branche, das ist sozusagen ein Sammelartikel, da sind die verschiedenen Bemühungen von Buchhandlungen, von Verlagen und so weiter alle aufgelistet, wo man nachlesen kann. Und vielleicht inspiriert das den einen oder anderen auch zu sagen, oh, sowas könnte ich vor Ort auch tun. Jetzt nicht nur als Verlag, sondern auch als Buchhandlung oder diesen Download, der kommt auch vielleicht den ukrainischen Mitbewohnern, die bei mir im Haus sind oder in der Nachbarschaft, den kann ich da mal einen Wink geben oder kann das downloaden, ausdrucken und ihnen geben.
Also es gibt ganz viele Angebote, gerade digital, auch sage ich mal aus der Ecke der Kindergartenerziehung und so weiter. Da ist inzwischen viel passiert und ich hoffe, dass jetzt niemand mir böse ist, wenn ich ihn nicht erwähnt habe, aber es gibt ganz, ganz viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich was haben einfallen lassen und sich auch noch einfallen lassen werden, weil leider wird uns ja wohl diese Situation noch länger begleiten.
Was wir jetzt noch gar nicht so oder nur kurz vorhin angerissen haben, ist, die russischen Autorinnen und Autoren, Illustratoren, Illustratorinnen, für die ist es nicht unbedingt leichter geworden, gerade für die, die sage ich mal, eher sehr liberal unterwegs sind mit ihren Inhalten. Es gibt Verlage, gerade jetzt in Bologna gewesen wären, muss man sagen, weil sie nicht kommen konnten, die ja eben Inhalte haben, die man unter divers subsumieren kann. Für die ist es alles jetzt nochmal schwieriger geworden. Und du hast auch natürlich Kontakt zu deinen Autoren, Autorinnen. Wie kompliziert ist es da momentan überhaupt, sag ich mal, künstlerisch zu arbeiten?
Naja,
oder hat man die Schere dann ständig im Kopf?
Im Kontext.
Also die Welt ist kompliziert geworden. Die Illustratorin des nominierten Sachbuchs von Moskau nach Vladivostok, die hat zum Beispiel das Land verlassen.
Mhm.
Und ist inzwischen, weil sie dann noch Familie hat oder was heißt noch oder überhaupt Familie hat, ist inzwischen nach Israel. Das ist nur ein Beispiel.
Mhm.
Weil es einfach schwierig geworden ist. Ich sag's mal ein bisschen
zu bedrohlich wahrscheinlich für sie.
Ne? Es ist bedrohlich es gab ja einen offenen Brief der Kinderbuch-Verlagsleute und der Künstler und Künstlerin über Radio Moskau. Zwei Tage später war Radio Moskau geschlossen. Einen offenen Brief aus der Kulturszene, aus der Kinderbuch-Kulturszene, die ganz eindeutig gesagt haben, wir verdammen diesen Krieg und wir sind nicht Teil davon. Und damit ist sofort in dem Moment, der Moment der Veröffentlichung ist natürlich klar, dass Arbeiten und Leben im eigenen Land bedroht ist.
Mhm.
Und einige haben da auch ihre Konsequenzen gezogen oder arbeiten aus dem Ausland und arbeiten eben da auch digital und auch Verlage haben sich schon verlagert. Also man muss ein bisschen kreativ und geschmeidig bleiben in komplizierten Zeiten. Dann geht das schon mit der Zusammenarbeit.
Wahrscheinlich mit Verlagen ist es erstmal auch schwieriger geworden, nicht? Weil plötzlich Hindernisse, Hürden sozusagen dem entgegenstehen, dass man auch da wahrscheinlich überlegen muss, wie arbeitet man weiter, weil es sind ja doch vertrauensvolle Kontakte über die Jahrzehnte entstanden.
Ja, und es sind auch über viele Jahre lang gewachsene Kontakte und Beziehungen und eben nicht nur sozusagen Arbeitsbeziehungen, sondern es sind natürlich auch Geschäftsbeziehungen, wo man natürlich gucken muss, kann man auch ohne Gefährdung tatsächlich Ware und Geld hin und her schicken. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber wir versuchen das möglich zu machen, was möglich sind und sind da eben auch auf der Seite der Kinderbuchverlage, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und die wir auch unterstützen möchten, weil die wären ja doppelt bestraft. Ne?
Ja.
Die begeben sich schon in die Gefahr, öffentlich zu sagen, dass sie nicht einverstanden sind mit dem Krieg ihrer Regierung. Und dann wären sie ja aus dem Ausland heraus noch doppelt bestraft, denn wir sagen, wir arbeiten nicht mehr mit russischen Verlagen und Künstlern zusammen.
Ja, da gab es vor kurzem ein Interview mit einer Agentin, die Literatur aus Russland nach Deutschland vermittelt, die auch in Russland lange gearbeitet hat, in Moskau, die das ja eigentlich auch nochmal sehr betont hat, dass es nicht die Lösung wäre, die Kontakte abzubrechen oder die nicht aufrechtzuerhalten, weil ja eigentlich diese Offenheit, diesen Dialog zwischen den Nationen, zwischen den Kulturschaffenden in Deutschland und in Russland genauso brauchen, auch wenn es die Situation gerade sehr schwierig macht und genau das dem ja entspräche, dass man doppelt straft, dass man die es eh schwer haben, es nochmal schwerer macht, indem man ihre Bücher nicht veröffentlicht.
Bücher veröffentlichen ist das schöne Stichwort, auch wenn wir nochmal zurückkehren zu Romana Romanichin und Andrei Lessiv, weil du, Daniela, ein Buch vorgezogen hast von den beiden, was eigentlich erst später rausgekommen wäre, Rondo. Vielleicht magst du, auch wenn es erst im September erscheint, uns schon ein bisschen was zu diesem Buch erzählen.
Ja, es ist ein Buch, das das schon vor einigen Jahren erschienen ist. Und wir hatten ja gerade das Sehen und das Hören veröffentlicht und hatten eigentlich auf unserer Liste dann sozusagen die Trilogie voll zu machen mit dem Laufen. Aber aus aktuellem Anlass, Rondo ist ein Buch, als der Krieg nach Rondo kam.
Ist der volle Titel, ja. Als der Krieg.
Ist der volle Titel. Mhm. Damit erklärt sich sozusagen auch das Vorziehen, ist ein Bilderbuch. Ist ein Bilderbuch, das auf höchstem künstlerischen Niveau Kindern erklärt, was passiert, wenn Krieg ist. Und aber auch, wie die Hoffnung nicht sterben muss. Und es ist ein Buch, das in seiner künstlerischen Umsetzung Kindern auch die Möglichkeit gibt, dieses Thema zu ertragen. Und
es sind unglaublich starke Bilder, das muss man sagen.
Sehr starke Bilder, sehr, sehr starke Bilder. Ein Bild ist auch auf dem Friedensplakat, das wir sehr schnell veröffentlicht haben, zusammen mit Christine Paxmann vom Eselsohr. Und mein Gefühl war, ich habe gesagt, das Buch, das braucht man jetzt und nicht erst in einem Jahr oder im übernächsten Jahr. Also haben wir uns sehr, sehr, sehr schnell dafür entschieden. Aber auch da war das gar nicht so einfach zu sagen, wie kriegen wir die Daten? Geht das? Kann der Verlag das noch so? Und wir hatten aber auch mit den Daten des französischen Partners gearbeitet. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Ne? Und
man wird erfinderisch als Verlegerin.
Man wird erfinderisch, man wird geschmeidig. Und das finde ich aber eigentlich auch gut für unsere Branche, dass wir uns was einfallen lassen müssen. Und es passiert so viel, was wir ja vorhin auch schon angerissen haben. Es ist so viel los in der Branche. Was kann man machen? Wie kann man den ukrainischen Künstlern helfen? Wie kann man die Verlage unterstützen? Lassen wir das alles am Laufen? Wir lassen die nicht los? Weil wir können den Krieg nicht beenden. Wir können auch die Katastrophe nicht eindämmen. Aber in unserer Welt können wir was tun. Und das machen wir auch.
Also ein schöneres Schlusswort kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also das, auch wenn es spontan kommt, wunderbar. Wir freuen uns auf jeden Fall im September auf Als der Krieg nach Rondo kam, auf dieses sehr, sehr starke Buch, das man jetzt schon, glaube ich, mit großem Interesse wahrnehmen wird, da bin ich sicher.
Und wir freuen uns darauf, dass die Autorin und der Illustrator, die Illustratorin, der Autor, wie rum auch immer, auch zur Frankfurter Buchmesse kommen wollen.
Aber auch von Vladivostok natürlich.
Wenn sie kommt, gerne. Und wir hoffen, dass wir da ein bisschen Dialog auch in den Deutschen Jugendliteraturpreis hineinbringen können, so wie er sich jetzt anbietet.
Das wäre für mich tatsächlich der Wunsch für diesen Bücherherbst und für die Frankfurter Buchmesse und die Preisverleihung, dass wir das zusammen erleben können und dann, dass dann Dialog und was Neues entsteht und
Trennendes überwinden.
Die Welt geht weiter, absolut. Ja.
Dann vielen Dank, Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für den Blick auf die Ukraine und diesen Einblick, den wir nicht alle so haben können und nicht alle so haben. Das war schon sehr
erhellend, sagt man, lucide. Dann vielen Dank und ja, gute Zeit. Ah, so, ich habe jetzt hier die zwei Kisten gepackt. Ich stell die mal hier hin.
Oh Gott, die sind ganz schön schwer, sag mal.
Ja, die sind schwer. So Silent Books sind auch ziemlich schwer.
Ach ja, so sind ja viele Bilder drin, wenn man schon keinen Text hat.
Die sind gar nicht so silent hier, also eher echt zumindest. Ja. So silent scheinen die nicht zu sein. Hier, ach, ich zieh mal eins raus hier. Oh, das ist schön, das ist neu, das ist ja früher. Die Vulkaninsel hier, John Hare, die Vulkaninsel, Moritz Verlag. Das ist glaube ich, jetzt schon der dritte, genau, es ist der dritte von John Hare. Das erste war Ausflug zum Mond, das übrigens 2020 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war. Und dann Tiefe im Ozean und jetzt ist es eine Vulkaninsel. Und das ist auch wieder ein Klassenausflug, also eine Schulklasse, die eine Vulkaninsel hier diesmal besucht. Und kommt natürlich wie immer anders, weil man sieht wieder, wie sie landen. Und dann sind alle wieder in ihren Raumfahrtanzügen und sie machen sich eben auf die Expedition. Und tatsächlich die Geysire, die sprudeln und die Schlammtöpfe, die blubbern. Und die Lava oder auch glühende Lava läuft also auch. Und der eine ist ganz mit Blumenpflücken, der oder die, man sieht es ja erstmal nicht, ist also mit Blumenpflücken beschäftigt und sieht da als noch ein schöneres.
Aber Stefan, nicht spoilern. Das ist ganz blöd, weil gerade bei Silent Books ist ja manchmal am Ende auch so ein, ja, so ein kleiner Twist, so eine Idee.
Ja, man muss aber schon jetzt, wer den, der es nicht kennt, muss man also einführen, finde ich, und dann sagen, er verliert sich so da drin und dann passiert was, nämlich, dass er in einen dieser Töpfe rutscht. Dann sind Gestalten, die man gar nicht beschreiben kann. Und ja, dann ist wieder das Besondere sozusagen, um mit Shakespeare zu sprechen, es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Und diese Begegnung sozusagen, wie man mit anderen auch Freunde, wie man Freunde werden kann, schließen kann, was da so passiert. Das ist schon dann spannend. Ich will gar nicht sagen, was dann passiert alles, aber man muss schon sagen, es passiert Unglaubliches. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich schön. Es ist ja auch wunderbar zu betrachten und diese Art Silent Books. Ich glaube, da können viele was mit anfangen.
Genau, da können wir ja auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Da können wir eigentlich ausführlicher, auch über die Kriegs, wie erklärt man Kindern Krieg, glaube ich, das wäre auch mal nicht uninteressant, weil da gibt es auch ziemlich viel, es gibt viel Schrott, aber es gibt auch viel Spannendes. Mhm. Und Gutes, ja.
Mhm. Sag noch mal deinen Verlag und den Illustrator.
John Hare, die Vulkaninsel, Moritz Verlag. Jetzt im Frühjahr erschienen. Und was hast du da rausgezogen?
Ja, ich habe auch ein Buch, das kann man auch sehr gut in die Schul- oder in die Klassenbibliothek
stellen. Aber das ist jetzt nicht aus unserer Riesling-Kiste. Nein,
da sind auch Wörter drin. Das ist auch nicht Silence, sondern
haben sich Wörter
richtigen Wörtern, okay. Aber mit Wörtern aus vielen verschiedenen Sprachen. Das Buch heißt Ich zeig dir meine Welt, entdecke, wie wir Kinder leben, von Nicola Edwards und Andrea Stegmeier. Erschienen ist das bei Penguin Junior. Und das Buch ist ein buntes Sammelsurium und stellt vor, wie Kinder in anderen Kulturen, in anderen Ländern leben. Ob das jetzt, was man morgens zum Frühstück isst, wie man sich anredet, wo man wohnt, wie man Pizzen in unterschiedlichen Ländern belegt, weil ja viele unterschiedliche Länder besondere Vorlieben haben.
Heißen die da alle Pizzen?
Nee, die heißen schon alle irgendwie Pizza, aber zum Beispiel legt der Schwede gerne Erdnüsse, Hühnchen, Bananen, Ananas und Currygewürze auf die Pizza. Das passt
aber was halt so gar im nicht Kühlschrank nach, da ist.
Ne? Was der Schwede halt so anbaut.
Erdnüsse, ja. Okay.
Aber ja.
Wusste ich gar nicht, okay.
Mhm. In Holland ist zum Beispiel Shawarma, ein beliebter Pizzabelag. Also da hat jede Kultur sich irgendwie die eigenen Belege ausgesucht. Das Schöne ist, dass das ein Buch ist, was eigentlich zeigt, Kinder sind überall ein bisschen anders, aber sie sind überall Kinder und leben überall gemeinsam und haben eine gemeinsame Basis, auf der sie miteinander umgehen und man entdeckt viel Fremdes, viel Eigenes und es ist trotzdem ein Buch, das zeigt, es ist eine große Welt und
gab es bei Thielmann oder Gabriel so ein ähnliches
doch gerade. Ähnliches, ja. Aber es ist vielleicht einfach auch ein ganz gutes Zeichen, wenn wir jetzt eine ganze Weile über Krieg und über Vertreibung, über Flucht, über ja das Gegeneinander gesprochen haben, mal ein Buch vorzustellen oder zu empfehlen, wo das Miteinander eine viel größere Bedeutung hat und was zeigt. Es sind auch ukrainische und russische Eigenarten genannt, die da in dem Buch zusammen auf den Seiten stattfinden. Also so ein Buch zeigt eben auch, dass gerade die Welt der Kinder eine Welt ist und nicht aus mehreren gegeneinander agierenden
bestehen. Es gibt Unterschiede, aber eben wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Ja, das ist eigentlich ein schönes.
Also ich zeig dir meine Welt, heißt das Buch. Und ja, so ein schönes Blätterbuch. Man muss es nicht in einem Stück lesen, sondern kann immer wieder mal auf die Seiten
gucken. Ja, dann packt es doch auch noch gerade in die
Kiste. Ich nehme es noch mit dazu.
Packt es in die Kiste dazu, weil das ist ja dann vielleicht für die Kinder, die das lesen können, passt ja dann eigentlich wunderbar. Ja,
komm, nimm's rein.
Ja. Ja, da freut sich die Frau Schneider doch.
So, ist drin.
Genau.
Also, jetzt komm, ich helfe dir beim Trara. Machen wir die Tür auf. So. Und dann kommt Dramas gerade zusammen raus.
Machen wir. Ach so, und wenn ihr noch irgendwelche Tipps für uns habt oder Fragen an uns stellt oder Themen vorschlagt, über die wir auch sprechen sollten, dann einfach eine Mail schicken an kinderbuchpraxis@mvb-online.de.
Macht mir jetzt endlich mal einer die Tür auf, also gleich kracht mir der Rücke durch.
Komm!